Ja, wir lassen heute gleich eine medizinisch-wissenschaftliche Bombe platzen, nämlich die Tatsache, dass vegane Ernährung langfristig tödlich ist. So schaut's aus.
Nummer 1 Killer in der westlichen Welt ist immer noch Herzinfarkt und Schlaganfall. Und da gibt's halt schöne Arbeiten, schon aus dem Jahr 1990, so lange wissen wir das schon, dass du mit Lebensstilveränderungen, mit einer pflanzlichen Ernährung diese koronare Herzerkrankung nicht nur verlangsamen kannst, sondern sogar nicht nur stoppen kannst, sondern sogar umkehren kannst. Das wissen wir jetzt eigentlich schon 36 Jahre lang und für das tut sich verdammt wenig. Mit diesem gleichen Lebensstil war vor 2 oder 3 Jahren auch wieder im Lancet publiziert, dass Frühstadien von Alzheimer oder Early Onset Dementia, also vor Frühdemenz, auch reversibel sind, was eine ziemliche Bombe ist. Weil wenn das ein Medikament könnte, dann hätten wir es im Grundwasser überall schon drinnen, in jeder Wasserleitung. Ja.
Haben wir versprochen, dass wir heute eine medizinische Bombe platzen lassen.
Lass die Sau raus!
In diesem Podcast geht es um tierisch interessante Persönlichkeiten.
Aber auch um Menschen, die Schönheit der Natur und ein kleines Paradies namens Hofsonnenweide.
Wir berichten über unsere Erlebnisse am Lebenshof, plaudern über Themen, die uns gerade bewegen und laden spannende Menschen zum Gespräch. Herzlich willkommen bei Lass die Sau raus, dem Podcast vom Lebenshof Sonnenweide mit Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Wir lassen heute wieder die Sau raus und euch bei der Hoftür rein. Grüß euch.
Hallihallo.
Ja, wir lassen heute gleich eine medizinisch-wissenschaftliche Bombe platzen, nämlich die Tatsache, dass vegane Ernährung langfristig tödlich ist. So schaut's aus. Und dafür haben wir uns einen ausgewiesenen Experten geholt, um uns das zu erklären, wie das sein kann, nämlich den Herrn Dr. Hannes Graf. Servus, Hannes.
Hallo, grüß euch.
Hannes, was das genau bedeutet, dieses dramatische Urteil über uns alle, das werden wir später dann besprechen. Aber zunächst, damit wir dich alle auch ordentlich ernst nehmen können, bist du so lieb, stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du eigentlich?
Also ich bin praktischer Arzt in Wien seit mittlerweile 16 Jahren und bin Familienvater, habe 2 tolle Töchter mit 10 und 8 Jahren und ja, eine liebe Frau natürlich dazu, Nona nicht. Und außerdem betreibe ich noch eine Webseite, die nennt sich in3wochen.at, wo dabei der Dreier als Zahl geschrieben wird, mit meiner Frau gemeinsam, wo wir uns so der Lebensstilmedizin bieten von meiner Seite und so pflanzlicher Vollwertkost, wo die Vera dann die meisten Sachen dazu beisteuert.
Okay, also da gibt es jetzt einiges, das wir dann gleich besprechen werden. Fangen wir aber vielleicht einmal von ganz von vorne an. Wie konnte das passieren? Was hat dich zur Medizin verschlagen? Man kann ja viele andere tolle Studien belegen, wenn man will. Architektur, Geologie, Geografie, weiß der Kuckuck. Du hättest da Installateur werden können. Aber nein, du bist Mediziner geworden. Wie kam's?
Ja, da bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, weil denen wäre es wirklich ganz egal gewesen, was ich geworden wäre, wie Tischler, Installateur oder Medizin, war völlig wurscht. Hauptsache, es ist was mich interessiert. Und das Interesse geweckt hat Medizin, Lexikon bei meinem Großvater. Und den habe ich mir immer gern rausgenommen und habe mir gedacht, jetzt geh ins Gymnasium. Ich weiß aber so wenig eigentlich über den menschlichen Körper. Ja, das hat irgendwie dann so zu sickern begonnen und irgendwann haben wir gedacht, okay, ich schaue mir das an. Und es ist mit 18 weiß man vielleicht noch nicht genau, wo es einem hinverschlagt. Da haben wir gedacht, naja, da kann man ja in die Forschung gehen oder doch in die Lehre oder vielleicht bist du dann wirklich am Menschen, werden wir schauen, wo die Reise hingeht und bin dann jetzt in der Allgemeinmedizin gelandet und sehr glücklich darüber.
Das stimmt eigentlich, so habe ich das noch nie betrachtet. Wenn jemand Medizin studiert, war für mich immer klar, der wird halt Arzt, aber ja, na, nona nicht. Du hast ja nicht nur die Möglichkeit, dass du Arzt wirst, sondern du kannst auch in die Forschung gehen. Und selbst wenn du sagst, ja, ich werde Arzt, dann gibt es ja halt da auch noch ein paar. Ne? Also.
Genau, es war ja, die Interessen sind mit 18 noch recht weit gefächert, von Architektur bis hin zu Lehramt und eben Medizin. Und man dachte, naja, das ist, da hast dann nachher noch viele Möglichkeiten. Beim Studium lernt man ja nicht nur fachlich was, sondern man lernt sich auch selber ganz gut kennen und wer man selber ist und wo man hingehört.
Und du hast das Gefühl, du bist dort, wo du hinkehrst.
Absolut, ich hoffe, meine Patienten sind es auch so.
Aber ich stelle mir die Allgemeinmedizin eigentlich insofern total herausfordernd vor, weil wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich Hautarzt bin oder Orthopäde, dann habe ich halt mein eingeschränktes Fachgebiet, aber du musst in Wirklichkeit über alles irgendwie Bescheid wissen, rudimentär zumindest. Ja, oder wie macht man das?
Und du musst auch wissen, was du nicht weißt. Also zum einen, ja, es stimmt schon, man kann nur erkennen, was man kennt. Und es ist ja zum Glück nicht so, dass dauernd Fälle ins Haus eintrudeln wie bei The Brit oder bei Dr. House, sondern die meisten Sachen sind zum Glück eher banal. Was ein sehr großer Vorteil ist von der Allgemeinmedizin, vor allem wenn man Patienten jetzt schon länger betreuen darf, so wie ich, dass man dann die ganzen Familien kennt und die Lebensumstände kennt. Und es ist ja so, dass man Medizin nicht mehr so betrachtet, Gott sei Dank, so wie früher, wo man zum Arzt geht und der sagt, so wird das gemacht und dann wird das so gemacht. Ja. Sondern man schaut sich dann an, wie sind die Lebensumstände von Patienten, was ist dem Patienten wichtig und was ist umsetzbar, und dann hat man ja viel bessere Ergebnisse und man hilft dem Patienten quasi bei der Entscheidungsfindung.
Und das ist auch in Wien so. Also das, was du jetzt erzählst, klingt für mich eigentlich nach einem idealen Landarzt, der die Familien kennt und so weiter. Du bist jetzt aber in Wien, du bist ja eigentlich Burgenländer, und jetzt in Wien, da ist es auch so, dass du dich...
Genau, also es war, ich habe damals im Burgenland sehr viel vertreten, war bei euch in der Gegend in Kobersdorf, den lieben Tom Horvatitsch, schöne Grüße an dieser Stelle.
Echt was?
Und in Mattersburg und in Forchtenstein, so aus meinem Heimatsäul, habe ich da sehr viel vertreten. Und da war aber dann keine Stelle frei für die nächsten, weiß nicht, absehbare Zeit, nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Und dann haben wir gedacht, okay, schau ich es mir in Wien einmal an. Und dann war ich sehr überrascht, dass es eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Ich dachte immer, in Wien bist du quasi nur der Zettelschreiber und die Leute kommen nur her wie ein Krankenstand oder sowas. Und überhaupt nicht so. Es war nicht zu unterscheiden von zum Beispiel Mattersburg oder so. Vielleicht auch bei mancher Landarztpraxis noch ein bisschen eine kleine Chirurgie oder so, aber das ist auch nicht, zum Beispiel in Mattersburg oder in Kobersdorf nicht notwendig, weil du hast die Spitäler gleich nebenbei. Aber sonst im Prinzip, das ist sehr, 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 sehr vielschichtig und du kennst die Leute. Und bei mir im Grätzl, wenn ich da spazieren gehe, das ist nicht anders, als wenn ich in Mattersburg spazieren gehe und dann Leute von früher treffe.
Ich bin gerade vom 15. Bezirk, damit ihr ein bisschen habt.
Genau, 15. Wiener Hieb.
Ja, yeah. Rudolfs Crime, wobei ich bin in Fünfhaus. Das ist eine wichtige Unterscheidung.
Genauso wie in Mattersburg.
Ja, es ist super nett. Und wenn es dann zum Spar gehst, ja, Doktor, nächste Woche, ja, muss eh wieder kommen und so. Das ist schon schön.
Und ein Freund von mir, der praktiziert als Arzt, der hat mir bei den Schmier verraten, wenn ein Patient kommt und er weiß partout nicht, was der jetzt hat, dann sagt er immer, nehmen Sie mir kurz draußen Platz, wir werden dann Blut abnehmen oder was auch immer. Und während der Zeit, wo der draußen ist, plaudert er dann schon danach in seinem medizinischen Lehrbuch oder Lexikon, I don't know, damit er besser... Machst du das auch so?
Ja, nein, man muss die Sachen ja prinzipiell nicht verstecken. Man kann sagen, ich kann mir das anschauen. Also wenn wir kommen, ich glaube, sehr viel zur Glaubwürdigkeit trägt ja auch bei, wenn man sagt, ich weiß ich nicht, aber ich kann mir es anschauen, schauen wir es an. Das weiß man ja aus anderen Bereichen, ja, wie man in der Schule auch manche Lehrer gehabt, da hat man Eindruck gehabt, der weiß alles, und dann kommst du irgendwann, du schaust das, denkst dann, nein, weiß er nicht. Und dann verlierst du aber den Respekt.
Das wollte ich gerade sagen, das finde ich jetzt sehr ehrlich von dir, weil der hat das wirklich ernst gemeint, dass er das so macht.
Naja, dann hat er vielleicht geglaubt, er muss noch als Arzt allwissend sein, aber das ist ja, du lernst ja laufend dazu, du mehr laufend fortbilden, und die Medizin bleibt ja nicht stehen, wie es damals war, 1994, wie ich zu studieren angefangen habe. Es geht ja immer weiter und muss immer am Laufenden bleiben, macht ja auch Spaß dann. Und ja, wie gesagt, die größte Schwäche ist halt der Eitelkeit, wenn man sagt, na, das man weiß nicht alles, es ist einfach so, und aber gleichzeitig ist halt immer ein Lernen, und wenn man sagt, ich weiß was nicht, und ich weiß, wo ich die hinschicke, oder ich weiß, ich schaue nach und wir schauen uns das nochmal an. Das kriegt, glaube ich, mehr im Endeffekt auf lange Sicht fast so besser, mit Ehrlichkeit.
Ja. Das glaube ich auch.
Naja, warum wir auf dich jetzt gekommen sind und warum wir uns bei dir eingeladen haben, sagen wir mal so, ist ja auch, dass nicht nur, dass du Arzt bist, sondern du bist eine Besonderheit. Und zwar ein veganer Arzt. Also es wird immer wieder auf Facebook und Insta gesucht, in Foren nach vegan-freundlichen Ärzten.
Das finde ich das Beste, entschuldige, vegan-freundlich finde ich so, wie ich bremse auch für Tiere.
Ja, ja, genau.
Das ist so,
was heißt, nicht meine Worte.
Ja, nein, vegan-friendly,
ja, Doktor. Ich weiß. Das war schon, entschuldige Elisabeth, wenn ich unterbrich, aber das war da schon, bevor ich vegan gelebt habe. sind schon Leute zu mir gekommen, weil ich werde als vegan freundlich geführt. Das heißt, ich bin, weil da ist jemand gekommen, hat mir gefragt, ja, und er lebt vegan und hat mir Holotranscobalamin bestimmen können. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht die Kapazität, dass ich mir das anschaue. Tut mir leid, vielleicht ging es wohin, wo wer da mehr Ahnung hat davon. Und hat mich offensichtlich dann als zumindest als vegan freundlich und nicht, das ist ja Blödsinn. Weil einen großen, und jetzt unterbreche ich den Namen, aber das ist immer noch ganz, ganz wichtig zu sagen, eine große Gefahr birgt der Arztberuf oder alle Berufe, wo du ein bisschen Autorität bist, dass man dann Wissen und Meinung vermengt. Dass man kennt, du hast deinen Bereich, du kennst dich aus, das ist solid und gut, und gibt es Bereiche, wo du nicht auskennst, und da kann man einfach sagen, ich weiß es nicht. Und wenn du viele Ärzte fragst wegen veganer Ernährung, viele sagen einfach, na, das geht nicht um Plätzchen und das ist einseitig und da muss ausgewogen und moderat. Und das ist auch Privatmeinung, weil die haben keine Ahnung davon, weil ich habe auch keine Ahnung gehabt, die haben es halt angeschaut. Entweder man will es anschauen oder nicht anschauen, man muss ja nicht, aber man sollte dann nicht glauben, nur weil man der Arzt ist, hat man von Dingen eine Ahnung, von dem man keine Ahnung hat. So, rant over. Aber das ist, nur, nein, das ist ganz, ganz wichtig, weil das erschüttert auch das Vertrauen in die Medizin. Weil wenn dann Leute dann sich mit veganer Ernährung beschäftigen, sehen, da gibt es auch Gesundheitsvorteile und der Arzt sagt, das ist ein Blödsinn, aber dann hast du das Vertrauen verloren. Mhm. Und der werbelt und der wendet sich dann vielleicht an irgendwelchen alternativen Heiler, ja, der sagt, ja, die haben recht und der stimmt ja, und dann aber der verkauft da dann irgendeinen Birkenrindenextrakt oder irgendeinen anderen Humbug für viel Geld, weil du dem dann mehr glaubst. Ne? Mhm. Und da müssen wir uns halt wirklich, das ist eine große Gefahr in der Medizin. Ja?
Werbung.
Du Bauer, sag, stimmt es, dass die glücklichen Schweinderl in der Werbung gar nicht glücklich sein?
Ja, natürlich, Schweinderl. Das ist doch nur Marketing-Schmäh.
Ja, aber Bauer, gibt's dann noch irgendwo glückliche Schweinderl?
Ja, natürlich. Am Hof Sonnenweide. Den kannst du sogar unterstützen. Einfach den Podcast abonnieren und mit 5 Schweinderl, Sternderl bewerten. Oder du gehst auf www.hof-sonnenweide.at und machst eine Patenschaft oder lässt eine Spende da.
Das klingt super. Und Bauer, hast du schon 5 Sterndl vergeben?
Ja, natürlich, Schweinderl.
Werbung Ende.
Wir haben es schon herausgehört, auch du lebst vegan.
Wie ist dir das passiert?
Ja, das ist schrittweise. Ich habe mich einmal erwischt bei dem Satz, Viecher kehren gescheit behandelt. Während ich es gesagt habe, haben wir gedacht, warum machst du das nicht? Oder das passt nicht. Ist das, was ich sage und was ich, das stimmt nicht zusammen. Und dann hat kurz darauf meine Frau beschlossen, dass sie jetzt vegetarisch lebt. Das war kurz nach unserer Hochzeit. Und haben gedacht, okay, cool. Und haben wir daheim vegetarisch gegessen. Ich habe dann noch einmal in der Woche immer einen Burger geholt und mit einem Fleischburger. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, jetzt probiere ich einmal das weglassen, habe das weglassen, bin nicht gestorben, habe eine Zeit lang vegetarisch gelebt, und in weiterer Folge haben dann Freunde von uns haben dann auch auf vegetarisch umgeschwenkt, und die sind dann aber bald weitergegangen und sind dann vegan geworden. Dann habe ich gesehen, wow, das ist eigentlich, wow, cool, Wahnsinn, aber doch, das ist viel zu schwierig. Liebe Grüße, Manuel, Natascha. Da hat man gesehen, dass es einmal möglich ist, und dann arbeitet das einmal im Kopf, denkst du, okay, das ist erreichbar vielleicht. Ja. Man kennt das vielleicht auch, wenn man zum Rauchen aufhört, wenn du das einmal vorstellen kannst, dass du nicht mehr rauchst, hast du schon einen ersten Schritt gemacht. Ja. Genau, und dann dachte ich, das wäre vielleicht möglich. Und dann war dieser besagte Unfall oder dieser Zufall, das war zur gleichen Zeit, meine Cholesterinwerte immer mehr angestiegen. Also nicht dramatisch, also es war jetzt so einfach nur über die Lebensjahre immer mehr geworden, hat die vegetarische Ernährung auch nicht wirklich was geändert. Und wir haben dann zu Weihnachten uns mit Käse überessen, und wir sind dann nicht mehr bei der Urgroßmutter im Südburgenland gewesen, von meinen Kindern, wo wir immer die Eier geholt haben, weil meine Frau war das zweite Mal schwanger und wollten nicht mehr Auto fahren, weil es war ja zu beschwerlich. Und dann haben wir quasi versehentlich so für 3 Monate lang schon mehr oder weniger vegan gegessen. Und dann haben wir gedacht, okay, ich glaube, wir können uns einmal eine Doku anschauen. Wir haben gewusst, wenn wir jetzt auf Play drucken, gibt es kein Zurück mehr, weil wenn du es einmal anschaust, dann. Und das haben wir dann gemacht, und das war dann diese Hope for All-Doku.
Das ist von der Nina Messinger.
Von Nina Messinger, ja, ja, Österreicherin, wo die so dreigeteilt war. Wo das Klimaaspekt, wo dieser Gesundheitsaspekt eben, der mir komplett eigentlich neu war. Und ja, Tierleid und sowieso. Also das sowieso ganz schlimm. Obwohl es ja gar nicht so viele Bilder da drinnen vorkommen, aber einfach nur, man ist ja als Arzt hoffentlich empathisch und ein Schmerz ist halt, ein Schmerz ist ein Schmerz und das ist, so weit sind wir nicht weg. Als Trockennasenaffen sind wir halt auch nur Säugetiere. Ja, das haben wir sich angeschaut und da war ich zum einen halt irgendwie emotional nicht fertig, weil das Tierleid halt schon ziemlich einhernimmt und zum anderen war ich halt erschüttert über den medizinischen Aspekt, weil man gedacht habe, das gibt's ja nicht, dass ich das nicht weiß, dass es Gesundheitsvorteile gibt, wenn man sich vegan ernährt. Das müsste ich doch wissen als Arzt. Und dann habe ich nebenbei recherchiert und dann bin ich auf diese Cholesterinstudie gekommen, da vom Physicians Committee for Responsible Medicine und die haben dann, ja, man kann mit einer pflanzlichen Vollwertkost, wer mag gleich darüber reden, kannst den Cholesterin senken um 35%, den bösen, wohlgemerkt. Und man dachte, das stimmt nicht, alle Studien, die ich kenne und alle Fortbildungshefteln sagen, 10% mehr geht nicht. Ja? Mhm. Und oh ja, es geht. Weil ich habe es dann selber ausprobiert und mit Bauchweh, weil wie wird das jetzt sein und so. Aber dann nicht mehr zurückgeblickt, weil es dann einfach so viel besser geht. Und pflanzliche Vollwertkost ist jetzt so im Prinzip ein richtiges Essen auf gut burgenländisch, also Bohnen, Linsen, Kartoffeln, Fisolen. Und mit den Dingen kannst du ja tolle Sachen machen. Essen hat man sehr lieb gewonnen, man gibt es nicht gern her, oder? Wenn es Geburtstag hast, die Mama kocht halt ihr Lieblingsessen. Wenn Weihnachten gibt es traditionelle Essen. Man ist ja sehr mit Essen emotional verbunden. Also das ist ja was man nicht gern hergibt. Außer du kriegst was dafür, was noch besser ist. Und so ähnlich war es dann halt auch, weil wenn es dann erstens super schmeckt und zweitens dir geht so viel besser. Ich habe mich dann so gefühlt wie, boah, jetzt bin ich 40 Jahre lang mit Diesel gefahren, jetzt komme ich drauf, ich bin ein Benzinauto. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Bin dann zu meinen Freunden hin, ja, ich bin jetzt auch vegan, das ist super. Und die haben gesagt, nein, um Gottes Willen. Ja. Ja, so war die Journey.
Und dein Cholesterinwert ist dann auch um 35% runtergegangen?
Ja, oder? Sogar noch mehr, wenn ich jetzt richtig, ich habe damals so 150 und der ist dann gleich bei 80 oder so gelandet. Also hat sich mehr oder weniger halbiert. Also die 35 waren so im Schnitt in der, was da möglich war, das ist fast halbiert. Und ich habe, es ist keine Seltenheit. Also sowas sehe ich immer wieder. Mhm. Und das bleibt aber auch. Es ist nicht so ein Honeymoon-Effekt, der dann nur kurz ein, zwei Monate anhält, sondern das bleibt da dauerhaft dann.
Mhm. Und wie hat das dann, diese Erkenntnisse und die Selbstexperimente, wie hat sich das auf dein Leben und auf dein Leben als Arzt ausgewirkt?
Ja, ziemlich massiv, weil ich habe dann auf einmal jetzt habe ich ein bisschen Interessenkonflikt ist es nicht, aber ich habe jetzt ein bisschen eine Bringschuld oder fällt mir das richtige Wort. Ich kann jetzt nicht so weitermachen wie bisher, weil ich kann nicht jeden, der jetzt kommt und einen erhöhten Cholesterin hat, einfach Tabletten aufschreiben. Ich muss dem doch sagen, dass es anders geht. Ob es er machen will oder nicht, oder sie, das ist ja die Entscheidung von der jeweiligen Person, aber nicht meine. Als Arzt soll ich ja informieren. Nicht missionieren, oder aber auch nicht für andere entscheiden, sondern sagen, pass auf, können wir gerne machen, da gibt es Tabletten, kann er probieren mit der Ernährung. Und so ist dann das erste Rezeptheft zustande gekommen, wo auch die Männer reden, die Frauen machen. Während ich noch gesagt habe zu meiner Frau, ja eigentlich, wir sollten das vielleicht irgendwie, dass wir da Rezepte irgendwie den Leuten, und sie hat schon angefangen zum Schreiben. Und und dann habe ich dann kurz darauf das erste PDF gehabt und das habe ich dann halt zum Unterladen auf der Homepage und das ist mittlerweile halt dann, kann man immer noch runterladen, es wird dann immer erweitert. Und und das ist halt super, super schönes Gefühl, weil du siehst Leute wieder gesund werden, was ja eines der schönsten Sachen ist im Arztberuf. Es sind ja wenig Männer in der Allgemeinmedizin, meistens sind es Frauen, ja. Weil, zumindest was in meiner Kollegenschaft, in Wien, weißt du, wie es im Burgenland ist, das sind mehr Frauen, weil Allgemeinmedizin ist ein bisschen mühsamer. Die Männer dann gern einen Nagel reinhauen, einen Blinddarm operieren, da wird geschraubt, da wird bohrt und fertig ist, oder? Gut, das geschisti geschasti, das sollen die Frauen machen, oder? Da mit dem Zucker herumtun, mit der Tabletten,
für reden.
Die Jammerei und so, genau, das ist noch Weiberkram, ne? Nein, und weil eben, ja, es ist eben nicht so vom Erfolg gekrönt. Du bist nicht der große Chirurg, der jetzt irgendwas gemacht hat und alle liegen da zu Füßen, sondern du bist so quasi als Allgemeinmediziner so ganz langer Palliativarzt, oder? Leute werden immer schlechter, werden immer kranker. Und auf einmal bei mir aus dann Fälle, wo die Leute die Cholesterintabletten wegkennen. Passt. Wir haben unser Ziel vom Kardiologen, das erreichen wir ohne Tabletten. Fertig.
Das heißt, wie wird das angenommen von deinen Patienten, Patientinnen?
Sehr gut. Sehr gut. Und ganz anders, als ich geglaubt habe. Weil es ist überhaupt nicht irgendwie bildungsabhängig. Gar nicht. Mhm. Es ist einfach nur abhängig. Vertrauen die Leute und sind die Lebensumstände so, dass sie es dann auch durchziehen, weil du hast Leute mit, weiß ich nicht, 3 Wochen Doktortitel, der macht es dann nicht, weil wenn er dann mit dem Generaldirektor essen geht, dann muss er ja irgendwie da auch das Steak essen, weil sonst, das gehört dazu, das ist Zeichen der Macht, das ist Zeichen des Standes, da kann er dann nicht eher einen Salat bestellen oder halt die Krautfleckerl,
es geht Mädchen nicht essen.
Naja, das ist dann, ja. Weil du willst nicht bei dem Essen, willst keine Diskussion über Ernährung anfangen. Und andererseits wieder Leute, wo man dachte, okay, auf der Baustelle, man dachte, ja, weißt du, die haben wir dann auch, dann die Kollegen sagen, ja, was willst du denn mit dem Hosenfutter oder was willst du denn da mit dem Plätzchen? Ja, die ziehen es einfach durch, denen ist es völlig wurscht. Und vice versa natürlich, aber es ist nicht, ich sage es einfach jedem, ich sage euch immer zu den Patienten, ich habe euch alle lieb, ob es was macht oder nicht, aber wie gesagt, ich bin der Leuchtturm, nicht das Rettungsboot. Ja. Da könnt ihr euch die gesundheitlichen Vorteile holen, wenn ihr wollt, aber ich werde euch nicht dazu zwingen. Ja.
Aber was bedeutet jetzt vegane Vollwertkost? Also vegan ist uns allen klar, ohne tierische Produkte, also den meisten ist es klar. Aber was heißt vegane Vollwertkost?
Ja, also das ist ein Begriff, also Whole Food Plant Based, dann hat der Dr. Colin Campbell hat den geprägt, um eben, also vegane Ernährung ist ohne tierische Produkte. Und die kann ja auch unterschiedlich gesund sein, weil Chips, Bananenschnitten, Cola,
Ketchup,
Olivenöl. Ja, genau.
Da gibt es viel, was vegan ist.
Da gibt es viel, vegan ist auch, ja.
Genau. Eisbrot mit Olivenöl.
Ja, ja. Genau. Gibt es ja viele Sachen. Und der hat gesagt, also das müssen halt so vollwertige Lebensmittel sein mit einem hohen Ballaststoffanteil. Also Bohnen, Linsen, Kartoffeln, Fisolen, immer die gesamte Frucht. Also denkt einfach an Äpfel statt Apfelsaft oder Oliven statt Olivenöl halt und Nüsse statt halt Nussöl oder halt, genau. Und das ist halt der Unterschied zur veganen Ernährung, der ein Oberbegriff quasi ist. Das andere ist quasi ein richtiges Essen, wie ich das gerne nenne.
Wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet?
Schrittweise, weil es am Anfang war natürlich ein paar überwältigt, wie da gibt es so viel Informationen und so viel Blödsinn. Es gibt, wenn man tiefer reinsteigen will, es gibt nur einen universitären Kurs von der Universität in Winchester, so Plant-Based Nutrition in Medical Practice, der ist super, den kann ich empfehlen, euren Kollegen, die wollen. Es gibt von der Melina Vesanto und von der Brenda Davis das Becoming Vegan, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber finde immer noch ein Standardwerk. Letztes Jahr hat der Kollege der Dr. Markus Kolm ein tolles Buch geschrieben über vegane Ernährung, sogar 2. Und was ja für quasi so für Laien und dann ein Fachbuch. Das ist sehr gut. Sehr gute Infos kriegt man halt auch auf der Seite vom Physicians Committee for Responsible Medicine. Aber ich habe die ganzen Links auf in3wochen.at dann eh drauf. Ja.
Verlinkt man dann in den Shownotes auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade über die Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Im Vorgespräch hast du erwähnt, du hältst einmal im Jahr einen Vortrag vor Kollegen und Kolleginnen in der Ärzteschaft. Wie läuft das ab?
Genau. Diesmal wieder am 7. April und da habe ich auch den Dr. Markus Kolm wieder dabei, den Kollegen, und ich habe, der als Vegan Dog auf Social Media sehr, sehr aktiv ist, und die liebe Katharina Better habe ich auch dabei, Ernährungswissenschaftlerin, die auch im Nationalen Ernährungskomitee sitzt, bei der veganen Gesellschaft arbeitet, die sind auch dabei. Ja, ist immer super. Also es war immer ausgebucht die letzten Jahre, so mit 50 Teilnehmerinnen. Und ja, es ist das vierte Mal, glaube ich, jetzt. Einmal, ein Jahr war mal in Pause. Ich glaube, das vierte Mal jetzt hintereinander. Und war immer sehr großer Zuspruch und auch sehr großes Interesse. Und wird auch wird auch, glaube ich, sehr, sehr viel in der Zeit extrem viel Inhalt geboten. Also wenn da Plätze frei sind, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Burgenland oder aus Niederösterreich oder Vorarlberg, wo immer ihr zuhört, kommst nach Wien am 7. April.
Wie war denn das? Hat sich das jetzt verändert im Laufe der Zeit von deiner Kollegenschaft? Bei deiner Kollegenschaft hast du da Gegenwind auch erfahren am Anfang?
Nein, das nicht. Ich habe nur bei Fortbildungen, wenn du da irgendwo sitzt in einem Lokal und da kommt der Kölner, wer kriegt das Vegane? Dann habe ich schon manchmal dann so manche Kollegen dann sie bemüßig gefühlt, da jetzt mir zu erklären, warum das nicht gut ist. Mhm. Und ich kann das aber mittlerweile mit wenigen Sätzen dann auch zu einem Gesprächsende führen, insofern, dass das Gegenüber dann keine weiteren Fragen hat.
Ja, schieß los.
Nein, mit der feinen Klinge halt. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, dann weiß ich wirklich viel. Und wenn dann diese Vermengung kommt von Meinung und dem anderen Wissen, was die alle zweifellos haben, dann kann man ja anhand von einem Beispiel her erläutern, warum es vielleicht auch ganz gut wäre fürs Gegenüber, sich das einmal anzuschauen. Mhm. Und
das heißt, du argumentierst dann einfach faktenbasiert?
Na sowieso, na, persönlich.
Macht das Sinn? Also wir kennen es ja nur so von Stammtischdiskussionen, wo du da öfters denkst, das macht jetzt keinen Sinn, da höre ich jetzt sofort auf.
Ja, das ist, glaube ich, bei Stammtischdiskussionen oder online sowieso oft so, ja. Aber ich habe zu viel Ahnung, ich habe schon so viel gesehen und was die, also das ist ja gut, ich gebe ja Dinge, wo ich keine Ahnung habe, da höre ich gerne mal zu und dann, wenn ich sage, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber dann lese ich vielleicht daheim nach oder schaue mir nach und schaue, ob der da ein Plätzchen geredet hat. Aber die Kollegen, wie gesagt, sind ja sehr okay. Also Anfeindungen gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, dass man da wen herschickt, das ist eher so gewesen, dass dann kardiologische Freund oder Urologen wen herschicken zu mir, weil ich mich auskenne mit der Ernährung.
Mhm. Okay.
Wie weit ist das Wissen über Ernährung momentan im Studium ein Thema? Also
ich glaube, mehr als
früher war es keins, scheinbar.
Früher war es keins, ne? Und mittlerweile mehr, aber immer noch sehr wenig. Also ich habe ein paar junge Medizinstudenten auch, bei mir sagen, es ist schon ein bisschen was ist da, aber halt noch recht wenig.
Aber es ist eigentlich spannend, ne? Weil ja der Ernährungsstil einen ganz einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat und dass sozusagen das keine Rolle spielt, also eine geringe, untergeordnete Rolle. Ist schon irgendwie interessant.
Ja, ich glaube, viel liegt daran, dass ja Ärzte ein bisschen ein Bias-Problem haben, weil sie ja selber auch essen müssen. Und wenn du jetzt selber dein liebgewonnenes Essen da, dein Schnitzel und deine Würstel, dein Käse vor allem, gell, essen magst, dann magst du ja gar nicht hören, dass es nicht gescheit ist und dass es nicht gesund ist. Du willst es ja, das willst du ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass es anders irgendwie lebbar ist. Du denkst, das ist halt eine experimentelle Sache oder sowas. Aber die ersten paar Jahre haben mich manche Kollegen gefragt, und bist immer noch? Ja, es ist ja 8 Jahre, aber danke, dass du fragst. Weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass man das dabei bleibt. Gell? Weil wie wir vorher kurz geredet haben, weil Essen ist sowas, was man so lieb gewonnen hat. Und bei mir war es ja auch nicht anders. Ich bin ja auch nicht so auf die Welt gekommen, sondern ich habe auch meine Lieblingssachen gehabt. Und diese Sache, sowas gibt man ja nicht gern her, also dieses Lieblingsessen, Lieblingsgewohnheiten. Aber du tauschst das gerne gegen was Besseres. Und wenn du dich nachher nach dem Essen wohlfühlst und es schmeckt auch noch gut, aber vor allem du fühlst dich nachher um 3 Klassen besser, dann magst du nicht mehr ein Plätzchen essen. Das ist einfach so. Und das kannst du halt vorher nicht vorstellen, weil du kannst dir nicht vorstellen, dass es da besser geht. Weil so wie es da geht, so geht's da halt. Das ist normal. Ja, muss man probieren.
Na, dann nähern wir uns mal langsam und vorsichtig dieser medizinischen Bombe an. Ich habe vorhin schon damit gestartet. Tatsächlich habe ich mich sehr intensiv auf dieses Gespräch vorbereitet, habe Studien und Metastudien gelesen und ich musste leider zum Schluss kommen. Es ist tatsächlich so, vegan lebende Menschen langfristig gesehen sind dem Tode geweiht. Es hat keiner noch überlebt. Was sagst du als Arzt dazu?
Ja, das stimmt. Also das Leben ist äußerst gefährlich, auch für Veganer, mit einer Sterblichkeit von 100%. Aber ich habe da vorher gesagt, es gibt da einen Nachteil, den ich wirklich sehe, wenn man vegan lebt. Wenn man älter wird, man muss sich dann jüngere Freunde suchen. weil die Jahrgangskollegen dann halt irgendwann einmal wegsterben. Und ich finde das gar nicht so lustig, weil was die jungen Leute jetzt für Musik hören, also insofern kann immer das älter werden, dann vielleicht, na, vielleicht wäre schwerhörig.
Oh, verdammt, ja. Ja.
Schwerhörigkeit, eine Gnade dann, wenn man vegan ist und alt und die, und dann den, die Cloud-Rap hören muss oder so.
Wobei, ich glaube, also wenn ich mir da schon umschaue, du bist eher so auf der Heavy-Metal-Schiene unterwegs, oder?
Ja, puh, Metal, hallo, ist die Grundlage eines gesunden Lebens.
Dafür gibt's Gitarren. Sie wurden dafür erschaffen.
Ja, ja. Ich wage zu widersprechen. Also nur um das in Relation zu rücken mit Musik von jungen Leuten.
Ja, ja, ja. Aber die Lieblingsband von meiner Großen ist zurzeit auch noch Iron Maiden. Mal schauen, wie lange es so bleibt.
Mhm. Noch lässt sie sich beeinflussen.
Ja, ja, wahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Es ist schon sehr...
Nur ein bisschen zu Taylor Swift übergeht.
Ja, nichts gegen Taylor Swift. Super, super coole Künstlerin. Also, mhm. Ja.
Na gut, also wer sich bis jetzt nicht abschrecken hat lassen. Lieber Hannes, wie könnte denn eine Umstellung auf einen anderen, nämlich einen veganen Ernährungsstil, klappen?
Ja, vielleicht so unabsichtlich, indem man einfach dran denkt, ui, die Woche habe ich Krautflöckerl gegessen, Mist, das war vegan. Ui, ich habe Pasta mit Tomatensauce gegessen, ui, das war vegan. Also einfach einmal schauen, die ganzen Sachen, die man isst, die eh schon vegan sind. Und da hat man schon mal einen guten Start. Dann natürlich alle herzlich eingeladen auf in3wochen.at zu schauen und dort die Rezepte durchzuprobieren. Und der Plan ist, falls sich wer gefragt hat, warum der Depper den Namen mit in3wochen, weil ursprünglich wollte ich den Namen ganz gerne nennen, in3wochen bist du gesund. Aber das darf ich nicht, weil das wäre Heilsversprechen und das dürfen wir Ärzte nicht machen. Und deshalb in3wochen ist du gesund. Aber die 3 Wochen, weil so lange dauert es, bis man den Benefit merkt. Also du kannst einmal Rezepte dir raussuchen, was da gut schmeckt, was da nicht schmeckt, bitte nicht merken, was da schmeckt, schreibst auf. Und wenn man dann so 6, 7 Sachen gefunden hat, mehr kocht man meistens eh nicht, da dreht es eh meistens herum um die Sachen. Dann einmal für 3 Wochen durchziehen und dann kann man mal eine Blutkontrolle machen oder schauen, wie sich der Blutdruck entwickelt oder der Blutzucker. Und du merkst, wie es da geht. Es kann passieren, dass man nicht mehr zurück mag, muss ich warnen. So ist es meinen Eltern gegangen. Mein Papa war damals 78 und der wird heuer 86. Also die haben auch nicht mehr zurückgeschaut, einfach weil es da so viel besser geht.
Ja, wenn es einem da so viel besser geht, du verdienst wahrscheinlich Millionen damit. Was kostet denn der Einstieg in diese Homepage? Was muss man da behaupten?
Also das ist nur in Bitcoins also und Goldbarren. Ja, die ganze Homepage ist alles gratis und ich mache auch alle Vorträge entweder umsonst oder ich spende an karitative Organisationen. Und ich meine nicht Ärzte ohne Porsche, sondern Ärzte ohne Grenzen oder halt VGD oder Ukraine-Hilfe oder Rotes Kreuz, weil ich habe das Gefühl, ich habe mein Geschenk schon bekommen. Also es ist alles gratis, ich verkaufe nichts, verkaufe keine Zusatzprodukte. Soll auch nämlich sehr lebensverlängernd wirken, wenn man was nicht für sich selber tut, sondern für die Allgemeinheit. Und vielleicht, wenn ich irgendwann nicht da bin, vielleicht ist das ja dann doch noch länger da als ich. Und der Viktor Frankl hat das so Selbsttranszendenz genannt, wenn man auf Blick auf was richtet, was nicht man selber ist und nicht selber einen Vorteil bietet. Aber im Endeffekt hast du wieder einen Vorteil, weil du hast ja dann den Lebenssinn, den wir alle so suchen, damit gefunden.
Mich würde es konkret noch interessieren, du hast jetzt vom Cholesterin gesprochen, hauptsächlich, aber welche gesundheitlichen Vorteile hat denn die vollwertige, unter Klammer, vegane Ernährung?
Also der Nummer 1 Killer in der westlichen Welt ist halt immer noch Herzinfarkt und Schlaganfall. Und da gibt es halt schöne Arbeiten schon aus dem Jahr 1990, so lange wissen wir das schon, dass du mit Lebensstilveränderungen, mit einer pflanzlichen Ernährung diese koronare Herzerkrankung nicht nur verlangsamen kannst, sondern sogar nicht nur stoppen kannst, sondern sogar umkehren kannst. Das wissen wir jetzt eigentlich schon 36 Jahre lang und für das tut sich verdammt wenig. Und das ist halt immer noch, also das ist halt das, was unmittelbar auch schnell messbar ist, weil du siehst halt bei einer Koronarangiografie, ob die Gefäße aufgehen, du siehst, ob der Cholesterin sinkt, ob der Zucker sinkt, ob der Blutdruck sinkt. Und das sind die Endpunkte, die halt hart sind. Bei Krebserkrankungen ist ein bisschen abstrakter und diffiziler, da gibt es aber auch sehr viele Langzeitarbeiten, wie diese Adventist Health Study 2 oder wie die Epic Oxford oder vor allem diese Health Professional Study, diese seit 1976 rente schon, die Nurse Health Study genau, die dann in Health Professional Study umgenannt wurde, wo man also viele Daten hat eben für Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs. Nicht für alle Krebsarten gleich, aber für die, die häufigsten, einigen der häufigsten Krebsarten halt schon.
Wie schaut's aus? Ich bilde mir ein, wir Alzheimer auch einmal gelesen zu haben.
Ja, das ist noch super spannend. Der Dr. Dean Ornish, der 1990 diesen Lifestyle-Heart-Trial gemacht hat, der, wonach sich koronare Herzerkrankung umkehren lässt, der hat dann, wie lange ist es jetzt, vor nicht ganz 10 Jahre, 8 Jahre oder so, war dann wieder eine große Arbeit im Lancet mit diesen gleichen Lebensstilveränderungen, die eben ja auch empfohlen werden von der vom American College of Lifestyle Medicine oder die ich auch bei meiner auf der in3wochen.at-Seite zusammengefasst habe. Also keine giftigen Sachen, Alkohol, Tabak möglichst meiden, vollwertige Ernährung, Bewegung, Stress reduzieren, gut schlafen, kein toxisches soziales Umfeld. Dass eben so Frühstadien von Prostatakrebs sich auch umgekehrt hat und die Telomere, also diese Endstücke von unseren Genen, sie wieder verlängert haben. Also die haben das damals genannt, die das im Lancet reviewed haben, haben gesagt, ja, das ist wie Umkehrung der Zellalterung. Und mit diesem gleichen Lebensstil war vor 2 oder 3 Jahren auch wieder im Lancet publiziert, dass Frühstadien von Alzheimer oder Early Onset Dementia, also vor Frühdemenz, auch reversibel sind, was eine ziemliche Bombe ist. Weil wenn das ein Medikament könnte, dann hätten wir es im Grundwasser überall schon drinnen, in jeder Wasserleitung.
Ja. Wir haben versprochen, dass wir heute eine medizinische Bombe platzen lassen.
Das heißt, es tatsächlich, Beginn des Alzheimer lässt sich durch eine Ernährungsumstellung?
Ja, wie gesagt, es muss wieder, das war jetzt eine Studie. Mhm. Und das muss natürlich noch mehrere Studien halt wieder belegen, nur wer finanziert das? Mhm. Weil da ist ja kein Geld zu verdienen. Ja? Wenn du ein Medikament hast, ein Alzheimer-Medikament, kannst sehr, sehr viel Geld machen. Lebensstilmedizin gehört halt gefördert und das gehört halt viel mehr aus staatlicher Hand, nur der Staat hat nicht so viel Geld. Ja?
Mhm. Und einer der größten Staaten.
Wenn jetzt eine Ernährungsform oder eine Veränderung vom Lebensstil, wenn die jetzt verhindern kann, dass unser Nummer 1 Killer Herzinfarkt quasi nicht passiert, wenn das verhindern kann, dass du die Zellalterung verlangsamst oder Prostatakrebs verhinderst und es verhindert höchstwahrscheinlich auch noch, dass du Demenz oder Alzheimer hast, wie viele Sachen, was soll es noch für dich machen? Am Parkplatz finden? Oder ich meine, es gibt schon sehr, sehr viele Daten, man weiß halt immer, es dauert halt bei solchen Dingen recht lange. Und siehst, eine nette Doku kann ich noch empfehlen, die ist jetzt halt rauskommen von How Not to Die, die Dokumentation. Das Buch ist vielleicht eh vielen bekannt, die vegan sich ernähren, von Dr. Michael Greger. Und der hat jetzt eine Doku gemacht und der hat das dann verglichen mit der Ernährung und mit dem Rauchen. Weil beim Rauchen hat es auch 7000 Studien gebraucht, die positiv waren, bis dann endlich einmal in Amerika so das Gesundheitsministerium gesagt hat, okay, Rauchen ist schlecht. Ja, Mautz, aber das war schon eine drückende Beweislast, warum nicht nach 700 Studien oder irgendwie, ja. Weil, einfach nur aus dem Grund, weil alle noch geraucht haben. Da hast du im Krankenhaus noch geraucht. Dann die Ärzte noch alle geraucht. Du willst ja gerne gute Nachrichten über schlechte Gewohnheiten. Das will ja keiner gern was ändern. Das ist ja, ich ändere ja nicht gern was. Das ist ja nicht mein großes Hobby, aber wir Menschen haben ja die Gelegenheit, dazu zu lernen. Und wenn wir immer nur noch dem Prinzip leben, na, das war noch nie so und das war, oder das war schon immer so und das brauchen wir nicht, es war noch nichts immer schon so. Weil nicht einmal würden wir noch in der Hölle leben, sondern wir würden immer noch vor der Hölle sitzen und sagen, frech, haben wir auch keine Hölle braucht. Das ist, wir haben die nicht nur die Fähigkeit dazu zu lernen, sondern auch die Verpflichtung dazu zu lernen.
Wenn man jetzt umsteigt auf vegane Ernährung, man schaut sich erst einmal die Homepage an, probiert die Rezepte aus. Gibt es sonst noch was, was man beachten sollte? Weil wir haben ja schon gerade, vegan ist nicht vegan. Was besonders wichtig ist, was soll ich kontrollieren lassen, was soll ich machen?
Ja, besonders wichtig, weil du das noch erwähnst, ist, dass man nicht perfekt sein muss. Und vor allem, wenn du jetzt anfängst zum veganen Ernähren, dann mach halt, also wäre es so toll, wenn man sagt, okay, ich esse jetzt so pflanzliche Vollwertkost, vielleicht zum Frühstück immer. Oder wenn ich daheim koche. Und wenn du dann bei der Oma bist und die kocht dann halt einmal Fleisch oder du bist irgendwo in Vorarlberg daheim und da gibt's einen Kasner, dann mach das. Also du hast ja nicht das Gefühl, dass du irgendwas nicht machen darfst. Du unterschreibst ja nichts. Du bist ja kein Verein. Du kannst ja, es wird nur vielleicht so passieren, dass du immer weniger das Essen magst, weil es da immer weniger angeht, weil dir das andere so gut tut. Das kann nicht passieren. Aber man soll jetzt nicht an Perfektion scheitern. sondern vielleicht seinen Weg finden. Und jede Mahlzeit zählt und jedes gesunde Essen zählt. Der Körper schaut nie weg. Der schaut nie weg, wenn es was Gesundes ist. Schaut aber auch nicht weg, wenn es dann Blödsinn macht.
Und sollte man also die Blutuntersuchungen machen am Anfang oder irgendwie checken, passt das jetzt, was ich tue, außer jetzt mein eigenes Gefühl?
Ja, also generell ist es eine gute Idee, Vitamin B12 einmal zu bestimmen. Das betrifft es aber nicht unbedingt nur Veganer oder auch Vegetarier. So, Vitamin B12 machen ja Bakterien im Boden. Und was bei uns allen ein bisschen jetzt wegfällt, ist B12 aus Trinkwasser und aus Obst und Gemüse. Früher war das Wasser nicht so sauber, da hat man es also aus dem Brunnen ein Wasser gehoben oder Obst, Gemüse war ein bisschen Erde drauf und da hast du da der B12 gehabt, aber vielleicht einmal einen Fuchsbandwurm oder irgendeinen anderen Krankheitserreger auch, den wir nicht unbedingt brauchen. Also ist schon gut, dass das jetzt alles sauber ist, aber es ist halt nicht mehr vorhanden, dieses freie B12. Und das andere B12 hast du halt im, die Tiere sind nicht so hakelig, also ich weiß nicht, ob eure Tiere verwöhnt sind, ob sie sagen, nein, ich esse die Wiese nur, wenn sie frisch gewaschen ist, sondern die fressen halt den Dreck mit. Ne?
Aber wir die Tiere nicht, also deswegen nutzt
ja. Und ja, die fressen halt das mit, die werden dann auch halt, ich weiß nicht, entweder entwurmt dann oder kriegen halt dann auch Medikamente, wenn sie krank sind. Aber die haben es dann im Fleisch gespeichert und beziehungsweise im Steuer kriegen sie es halt B12 da ins Futtermittel rein. Du musst jetzt kein tierisches Produkt essen, um B12 zu kriegen. Ja. So, lange Vorrede. Im Prinzip ist es so, dass wir, wenn wir immer älter werden, wir können B12 nicht mehr so gut aus den tierischen Produkten aufnehmen. Und ab 50 kannst du die Hälfte schon immer gescheit. So statistisch. Und
wow. Das heißt, wurscht, ob,
wurscht, ob
tierisch oder vegan.
Genau, ich mache es mittlerweile bei der Gesunduntersuchung bei jedem mit, weil 27-jährige Fleischesser, also Fleischtiger, mit echt schlechten B12-Werte. Ja. Mhm. Und da ist dann ganz, ganz gut, wenn man eben mal B12 supplementiert. Das kostet also 12 Euro im Jahr, ja, zweimal in der Woche 1000 Mikrogramm zu nehmen. Wenn man jetzt vegan einmal beginnt, am Anfang brauchst du gar nichts machen, weil du hast ja einen Speicher, so schnell geht das ja nicht. Auf lange Sicht ist es sehr wichtig, B12 zu nehmen. Ich empfehle auch, wenn man so eine Pflanzenmilch nimmt, dass man da eine nimmt, die mit B12 und Calcium und Jod angereichert ist. Mittlerweile die Alpro, Oatly, die haben das jetzt schon drinnen. Ja. Ansonsten, ja, die Tipps auf meiner Homepage in 3wochen.at, der Vegan Talk hat eine super Seite und natürlich die Information von der veganen Gesellschaft ist auch äußerst seriös. Und also vegan.at kann ich auch schwerstens empfehlen. Die machen auch keine Schönfärberei, sondern sagen so, wie es ist, wofür ich sie sehr, sehr schätze.
Das heißt, man braucht jetzt keine Angst haben, dass nach einem Jahr vegan da irgendwas passiert im Bösen, dass ich einen absoluten Mangel habe von irgendwas.
Nein, also B12 sollte man dann schon nehmen. Also wenn du sagst, zum Ausprobieren einmal für 3 Wochen, ist völlig egal. Mhm. Und auf lange Sicht würde ich einfach zweimal die Woche 1000 Mikrogramm B12 nehmen. Mhm. Und oder man nimmt ja vegane Zahnpasta, das geht auch super gut. Das funktioniert auch völlig ausreichend. Über die Mundschleimhaut, das geht auch super, aber ja.
Du hast irgendwas noch gesagt, Blutbild, Holo, CT, I don't know, irgendwie so, gibt es irgendwelche anderen Werte, die man bestimmen lassen soll?
Ja, es gibt genau dieses Holotranscobalamin, das hast du angesprochen, das ist dieses frei verfügbare B12 und das kann man sich privat machen lassen, das Vitamin B12 zahlt die Krankenkasse noch. Da ist es eben wichtig, dass du die Normalwerte ein bisschen höher sind meistens. Ein paar Labors haben jetzt schon nachgebessert, aber so als Faustregel gilt, wenn du Picomol pro Liter, also P-Mol / Liter bestimmst, soll es über 300 sein und bei Nanogramm pro Milliliter soll es sein über 400, dann bist du im grünsten Bereich. Dann hast du auch sicherlich genügend frei verfügbares. Da brauchst du kein Holotranscobalamin bestimmen, was zwischen Labor, zwischen was 30 und 80 Euro kosten kann. Mhm. Das normale B12 reicht nochmal.
Seit einigen Jahren haben wir einen Eiweiß-Hype, der nach wie vor anhält. Und das ist sicher oft eine Frage, die sich noch nicht Veganer stellen. Wo kriege ich denn mein Eiweiß her, meine Proteine?
Ja,
grinst.
Ja, das ist eine klassische. Ja.
Für meine Männer. Also jetzt mittlerweile durch die Werbung wahrscheinlich auch bei vielen Frauen ein Thema. Mhm. Bei mir war es, ich gebe es selber zu, für mich war klar, ein Mann braucht Eiweiß und zwar in rauen Mengen. Mhm. Sonst verweiblicht man.
Genau, deshalb sind ja die Gorilla und die Elefanten, so schwache Tiere, die nur den ganzen Tag in der Wiesen. Na, wirst dich vielleicht wundern, wie kommt das Eiweiß ins Fleisch? Produzieren das die Tiere auf mysteriöse Weise oder einfach, weil die Tiere Pflanzen essen? Und es ist die Antwort, die Tiere essen Pflanzen und die Pflanzen machen alle Aminosäuren. Und die werden halt dann im Fleisch halt gespeichert. Es ist immer, so eine gute Faustregel ist, so Hülsenfrüchte und irgendwas mit Kernel gemeinsam. Dann hast du eigentlich immer ein komplettes Eiweißprofil.
Was sind Kerneln?
Die Kernel. Also zum Beispiel kann es jetzt sein, ein Brot, hätte ich jetzt gesagt, oder Reis. Mhm. Kernel, ja. Ja, also wenn du jetzt irgendwie kombinierst, zum Beispiel Bohnen mit Reis oder wenn du sagst, ein Brot mit Hummus oder Linsen mit Spaghetti oder sowas, dann hast du immer ein komplettes Eiweißprofil, dann hast du alle Aminosäuren, die du brauchst. Ja, ich würde nur warnen, dem Eiweißhype insofern zu folgen, dass man jetzt, jetzt mehr Fleisch isst, weil ich sehe es jetzt leider Gottes in letzter Zeit vermehrt, vielleicht ist es ein Zufall, aber die Filtrationsraten der Niere lassen schon ein bisschen nach. Und wenn du viel schwefelhaltige Aminosäuren isst, das heißt dann also in Eiern und im Fleisch, dann belastest du die Niere halt über Gebühr. Es ist immer eine gute Idee, mehr Linsen zu essen und mehr Vollkornbrot zu essen. Aber bitte nicht mit Fleischkonsum da jetzt raufzugehen, weil dann werden die Nieren nicht bis ins hohe Alter mitspielen.
Werbung.
Du, Bauer, sag, stimmt es, dass wir in Österreich Europameister im Bodenversiegeln sein?
Ja, natürlich, Schweindl.
Aber wenn alles zubetoniert ist, dann haben wir ja bald kaum Platz mehr, um gesundes und geschmackiges Gemüse anzubauen.
Ja, natürlich, Schweindl, aber das ist wurscht, weil auf dem Beton, da stellen wir ganz viele Supermärkte hin. Da sind wir nämlich auch Europameister. Und dort kannst du dann spanisches Gemüse kaufen.
Aber das schmeckt ja noch nix und gesund ist es auch nicht. Egal, weil in Spanien geht ihnen ja schon das Wasser aus. Dann gibt's gar kein Gemüse mehr.
Geschweindel, dann gibt's halt im Gemüseregal Vitamintabletten in Gurkenform. Glaub mir's, so einen knackigen Gurkensalat hast du noch nie gegessen.
Aber das schmeckt ja scheiße, Bauer.
Ja, natürlich, Schweindel. Wenn dir die Natur und Tiere nicht wurscht sind, dann freuen wir uns über ein Abo, eine Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung für unseren Podcast, damit wir auch weiterhin interessante Interviews mit spannenden Menschen bieten können. Oder du besuchst uns mal. Alle Infos zu Gutscheinen für Rundgänge oder Patenschaften findest du auf www.hof-sonnenweide.at.
Du Bauer, was meinst? Wäre das ein Geschenk für mich?
Ja, natürlich, Schweindl. Werbung Ende.
Vielleicht nicht ganz das Thema, was interessiert mich. Jetzt können wir herausschneiden. Neu ist für mich ein Kollagen-Hype. Was hat es mit dem? Es gibt angereichertes Kaffee mit Kollagen-Shot. Was hat es mit dem auf sich?
Nix. Nächste Frage.
Ja, das interessiert mich jetzt wirklich total. Das kann man sich schon sparen, oder?
Ja.
Ich fühle mich bestätigt. Nicht zu folgen.
Es ist ja ein Riesen. Schau, es ist immer so schwierig, weil es haben ja Supplemente im Einzelfall vielleicht sind vielleicht eine tolle Sache. Ja, zum Beispiel, wenn wir einen Eisenmangel hat, ist super, oder B12 zu supplementieren ist super, oder wenn wer sagt, ich mag gar kein Salz verwenden, was ja auch recht schlau ist, dann sollte man vielleicht da Jod supplementieren, weil man ja Speisesalz ist bei uns per Gesetz jodiert. Sollte man Jod nehmen, das ist super. Aber es gibt ja so viele Supplemente, wo einfach nur Geschäftemacherei dahinter ist. Und du kannst ja so viel Geld verdienen mit so Hoffnungen von den Leuten. Und meistens ist es aber so, du suchst irgendwie eine einfache Lösung für irgendein Problem, was sonst mühsam wäre. Weil wenn wir vorher kurz diese 6 Säulen von der Gesundheit, ja, du sollst keine giftigen Sachen, du sollst nicht rauchen, du sollst nicht Alkohol trinken, du sollst schlafen, du sollst dich bewegen, du sollst Sport machen, du sollst gesund essen. Das ist ja alles einmal mühsam. Ja? Und da ist doch viel verlockender, wenn ich einfach ein Supplement nehme für die schöne Haut. Aber die wird nicht schön sein, wenn es chickst. Das geht dir einfach nicht aus. Ja? Und du kannst auch schmutziges Wasser mit einer Chlortabletten vielleicht trinkbar machen, aber es wird kein sauberes Wasser werden.
Da muss ich jetzt nur eine Frage stellen, weil du das gerade erwähnt hast, und zwar Eisen. Ist ja auch ein relativ häufiges Vorurteil, dass Eisen in rotem Fleisch ist. Zumindest ich habe das noch gelernt als Kind. Und gerade für Frauen ist es doch oft ein wichtiges Thema. Was sagst du dazu? Eisen und pflanzenbasierte Ernährung?
Ja, genau. Also wo haben es jetzt die Tiere her? Wo das Rind jetzt das Eisen her? Und das hat es auch von der Wiese, das vorher gefressen hat. Und also Mineralien kommen vom Boden und werden im Fleisch halt gespeichert. Rotes Fleisch und das Blut von anderen Säugetieren ist uns so ähnlich, dass wir das Eisen daraus, also das Hemeisen jetzt aus dem Blut oder das Myoglobineisen aus dem Fleisch, dass wir das so leicht aufnehmen, dass wir es sogar aufnehmen, wenn es gar nicht mehr braucht. Es gibt ja nämlich auch ein zu viel an Eisen. Und das ist gar nicht so selten. Und dann hast du die Eisenspeicher schon voll. Und dann kommst du zu einer sogenannten Eisenspeicherkrankheit, zu einer Hämosiderose, wo der Körper nicht weiß, wo er, da fährt der LKW, fährt zweimal im Gras im Körper, ja, und die Speicher sind voll. Jetzt ist mir wurscht und der schüttet halt das dann in irgendein anderen Organ aus. Also das gibt auch ein zu viel. Plus ist halt das Eisen aus einem roten Fleisch höchstwahrscheinlich der Grund dafür, dass ja rotes Fleisch von der WHO als höchstwahrscheinlich krebserregend eingestuft wird. Also es gibt eine gesündere Quelle. Also wenn du sagst, wenn du mehr an Popeye denkst, an den Helden unserer Kindheit, wir wollten alle Matrosen werden, oder? Haben wir brav Spinat gegessen, Andi nickt, ja. Dann
die Jüngeren googelt mal Popeye.
Popeye, hallo.
Popeye the Sailor.
Ja, und also wenn du jetzt das pflanzliche Eisen hast, das kann der Körper dann, wenn er es mehr braucht, um 6-fache die Aufnahme raufregulieren. Wenn er es weniger braucht, kann er die Aufnahme runterregulieren.
Und der Körper ist eigentlich nicht deppert.
Der Körper ist nicht deppert und der Körper ist auch kein Sparschwein. Also dass man sagt, okay, ich brauche jetzt jeden Tag 4 Milligramm des, 50 Mikrogramm von dem und so, so funktioniert der Körper auch nicht. Weil wenn er mehr braucht, kann er die Aufnahme steigern. Wenn er mehr braucht, recycelt er mehr. Wenn er mehr braucht, dann reduziert er die Ausscheidung. Wenn du jetzt was zu dir nimmst, dann hast du es in der Theorie, habe ich es jetzt zu mir genommen, aber ob es dann wirklich auch aufgenommen wird, ob es verstoffwechselt wird, ob es am Wirkort landet, in welcher Menge es am Wirkort landet, ob es dort ob der Wirkung erzielt, sind ja oft zwei Paar Schuhe. Generell ist es super, deshalb auch diese Empfehlung halt für die pflanzliche Vollwertkost, wenn du jetzt hast so dunkelgrünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte und Getreide, dann hast du super Eisenquellen und das passt normal sehr gut. Bei jungen Frauen kann es manchmal erforderlich sein, dass man halt Eisen supplementiert, vor allem wenn es symptomatisch sind. Ansonsten sind die meistens im unteren Speicherbereich, was aber auch wahrscheinlich kein Nachteil ist, weil Eisen per se ja auch ein Oxidans ist und so hohe Eisenwerte nicht unbedingt einen Gesundheitsvorteil bieten. Mhm.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt.
So hätten wir die schweren Themen abgearbeitet. Wie schaut es denn aus? Bist du noch Festival-Doc?
Nein, aber ab und zu bin ich noch beim einen oder anderen Konzert und tue die Bands mal versorgen. Jetzt habe ich mal die Counting Crows, waren einmal, glaube ich, 6 Leute krank. Da habe ich mir die Band angeschaut. Oder den Chuck Reagan war mal bei mir da jetzt in der Audi, der Hot Water Music Sänger, die Elisabeth wird die Wissenslücken schließen da bei der Gitarrenmusik. Ja. Kriegt ein paar CDs von mir nach Hause zum Anhören.
Ja, wir geben sie in unseren CD-Player.
Richtig.
Kaum ja jemand hat.
Ja, womit wir auch bei unserer Playlist wären. Du hast heute die freie Wahl. Du darfst dir was auf unsere Playlist wünschen. Ein oder zwei Lieblingstitel von dir.
Juckt mir ein bisschen.
Nein, wir haben Marc Graf und Christine Sohn-Villa, also ich glaube, die führen die Hitliste an, was
Metal betrifft.
Puh, ich glaube, da wünsche ich mir für meine Große vom Dio Rainbow in the Dark.
Oh.
Und dann wünsche ich mir gleich für meine Kleine, die schwerer Kiss-Fan ist, wünsche ich mir, glaube ich, I Was Made for Loving You und da kann die Elisabeth auch mit.
Ja, sicher.
Und ich pack von Bon Jovi drauf, Runaway.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Wahl.
Ja, gibt es irgendwas, was wir nicht gefragt haben, was du noch gerne als Botschaft mitschicken möchtest?
Ja, vielleicht einfach nur Spaß haben. Also das Leben ist anstrengend genug und man sollte es nicht alles zu ernst nehmen, vor allem sich selber nicht. Aber auch mit der Ernährung Spaß haben, schauen, wenn es euch Freude macht, das soll ja auch so sein, dann probiert die Rezepte aus, erzählt das weiter, ja, und wenn nicht, dann erzählt bitte nichts weiter. Und ja, habt Spaß, habt euch selber auch lieb und die anderen sowieso.
Schönes Schlusswort. Ja, dann sagen wir mal vielen Dank fürs Dasein dürfen, für das leckere Mittagessen.
Sensationell.
Ja, und
stundenlang gekocht.
Ihr Lieben, macht es gut, lasst die Sau raus und habt euch und alle anderen lieb.
Tschüss.
Tschüss.